Willkommen zum Stadtlabor im Freien Radio Kassel, liebe Hörerinnen und Hörer. In unserer Sendung vom 5.12.2024 sprechen wir mit Vertreterinnen und Vertretern des Deutschen Amateur-Radio-Clubs, kurz DARC. Und bei uns zu Gast sind Stefanie Heine und Heiko Schimmelfeng. Und die beiden sagen vielleicht ganz kurz mal Hallo und in welcher Funktion sie für den Deutschen Amateur-Radio-Club tätig und unterwegs sind.
Ja, hallo, mein Name ist Steffi Heine, Delta Oscar 7 Papa Romeo, und ich mache die Öffentlichkeitsarbeit für den Deutschen Amateur Radio Club mit Sitz im Baunatal jetzt bereits seit 2005.
Mein Name ist Heiko Schimmelfeng und ich bin Mitarbeiter von Steffi Heine in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und in der internen Mitarbeiter- und Vereinsbetreuung.
Ja, vielen, vielen Dank erstmal für diese kurze Vorstellung. Und das Kürzel DARC, Deutscher Amateur Radio Club, haben wir jetzt schon übersetzt. Und jetzt ist natürlich die große und spannende Frage mit einem großen Fragezeichen dahinter: Was machen die denn eigentlich?
Ja, da ist schon gleich das Problem, das wir haben, weil Deutscher Amateur Radio Club, wir kriegen oft Anrufe in Baunatal, auch von jungen Menschen, die sagen: Mensch, ich will zum Radio, können wir denn bei euch irgendwie eine Ausbildung machen oder beim Kids oder beim Girls Day mitmachen? Aber bei uns sind die Funkamateure beheimatet. Wir sind ein Club, die Vereinigung der deutschen Funkamateure. Von den Funkamateuren gibt es rund 70.000 in Deutschland, 2,5 Millionen weltweit. Und das, was der ADAC eigentlich für die Autofahrer in Deutschland ist, ist das der DARC für die Funkamateure in Deutschland.
Jetzt vielleicht noch mal ein bisschen jetzt für Leute, die gar keine Ahnung haben, so wie ich. Funkamateure, ja, hat man mal gehört, man hat mal mit dem Walkie-Talkie irgendwie, war man mal zu Gange, man weiß, dass es irgendwelche Leute gibt, die irgendwie über sowas wie Kurzwelle, das gab es ja in unserer Kindheit noch, Kurzwelle, Langwelle, Mittelwelle, die da irgendwie funken und die dann, keine Ahnung, ich kenne Leute, sag mal, aus politisch linken Kreisen, die haben Radio Tirana gehört in den 80er Jahren zum Beispiel über irgend so einen Kurzwellensender oder Was habe ich denn auch mal gelesen? Dann gibt es bestimmte Guerilla-Organisationen in Südamerika, die einen Radiosender betreiben, und dann kann man das irgendwie über irgendwelche Kanäle hören. Also vielleicht bringen Sie mal ein bisschen Licht ins Dunkel.
Das Wort Funkamateur, das ist eigentlich auch schon wieder so eine Wortspielerei oder ein Begriff, der auch so ein bisschen in die Irre führt, wie ich das eben ja schon gesagt habe, bei unserem Namen, weil eigentlich sind es Funkprofis. Ich erkläre das immer, wenn ich gefragt werde: Die CB-Funker, das sind die, wo man das Funkgerät nimmt und dann ist man schwarzer Bär oder grüner Frosch. Und wir sind halt behördlich geprüfte Menschen, die ihr technisches Wissen auch bei der Bundesnetzagentur, also einer Prüfung unterziehen mussten. Mein Rufzeichen ist ja Delta Oscar 7 Papa Romeo. Das ist weltweit einmalig vergeben. Und ich musste da eine schwierige Prüfung in Eschborn bei der Bundesnetzagentur ablegen, um überhaupt auf diesen Frequenzen, auf denen wir uns bewegen dürfen, um da überhaupt funken zu dürfen. Und dann ist eigentlich der richtige Unterschied, wenn man das in der Nachbarschaft hat: Die Funkamateure sind wirklich die mit den Riesenantennen im Garten. Viele von denen haben Masten, die sind 20, 25 Meter hoch, und die machen weltweit Funkbetrieb. Also da kommt man mit dem CB-Funk dann auch nicht hin.
Also wir reden einfach von der Kommunikationsform, die es schon seit sehr, sehr vielen Jahrzehnten gibt und die aber in der Gegenwart immer noch mit sehr, sehr unterschiedlichen Methoden auch Anwendung findet. Es gibt digitale Formen, wir haben ein eigenes Internet im Prinzip als Funkamateure. Es gibt die klassische Kurzwelle, die Sie genannt haben, und das ist ein riesengroßes Feld an Betätigungsdingen, die alle gemeinsam haben, dass sie funken, also dass sie auf Funkwellen angewiesen sind, welche aussenden, welche empfangen und darüber kommunizieren.
Jetzt mal so vergleichsweise profan gefragt: Warum braucht es das noch in diesen Zeiten?
Ja, das ist eine gute Frage, und die Politik gibt uns ja Frequenzen, die ja wirklich auf dem Markt sehr, sehr viel Geld wert sind. Frequenzspektrum ist ja endlich, und wir haben Frequenzen, wo wir experimentieren dürfen. Der Amateurfunk lebt auch vom Selbstbau, das heißt, unsere Mitglieder bauen ihre Antennen selbst, sie bauen ihre Funkgeräte selbst, sie bringen Kinder und Jugendlichen an die Technik heran, um dann hinterher möglichst weite Verbindungen zu machen oder den Mond anzufunken. Und da sind wir eigentlich beim richtigen Thema. Funkamateure experimentieren unheimlich gerne. gerne. Und das ist, glaube ich, auch dieser Selbstbauaspekt ist das, was uns dann auch diese Frequenz weiterhin dann erhalten wird bei der Politik, weil Deutschland braucht unbedingt Technikernachwuchs. Und nicht ohne Grund gibt es diesen schönen Spruch vom Funkamateur zum Ingenieur. Wir bilden ja beim Deutschen Amateur Radio Club Funkamateure aus. Das heißt, wir bereiten sie auf verschiedene Prüfungsklassen in Deutschland vor. Und da bringen wir sie mit Physik in Verbindung, mit Mathematik in Verbindung, mit Betriebstechnik. Also ich bin schon recht stolz auf mein Rufzeichen, das ich habe. Und da ist aber bei mir auch noch Luft nach oben. Ich könnte auch jetzt noch eine größere Klasse eigentlich gebrauchen. Dann dürfte ich noch viel weiter funken.
Können Sie das erklären? Also warum, was größere Klasse, weiterfunken? Jetzt verstehe ich nicht.
Es ist manchmal ein bisschen kompliziert. Und es ist auch in Deutschland, gerade auf den Frequenzen, behördlich geregelt, weil ja auch der BOS-Funk, ne? Also jetzt zum Beispiel Deutsche Rote Kreuz, Polizei, die sind alle auf diesen Frequenzen unterwegs. Und da muss es Richtlinien geben. Und verschiedene Amateurfunk-Genehmigungsklassen haben halt auch von der Reichweite her oder Einschränkungen. Und da gibt es die Klasse A, das ist die größte Klasse. Das sind die Funkamateure, die weltweit funken dürfen und auch mit unbeschränkter Leistung oder besser gesagt nicht ganz unbeschränkte Leistung, aber schon mit großer Leistung. Ich habe selbst die Klasse E. Das war bis letztes Jahr die Einsteigerklasse. Das sieht man an meinem DO-Kennzeichen, zum Beispiel Delta Oscar. Die großen Funkamateure haben Delta Lima zum Beispiel für Deutschland. Und jetzt haben wir als DRC es wirklich auch geschafft mit der Behörde im vergangenen Jahr, die Klasse N, die neue Einsteigerklasse, also wirklich die Hürde zu diesem technischen Hobby, nochmal etwas runterzufahren und haben eine neue Einsteigerklasse, die Klasse N, haben wir ins Leben gerufen. Und da können jetzt relativ viele junge Leute auch in den Genuss, schon mit etwas weniger Wissen auf den Frequenzen dann sich ausprobieren zu können.
Stichwort junge Leute. Ich meine, klar, Sie haben es ja eben selber gerade gesagt, wir haben massive Nachwuchsprobleme und dem Ingenieur ist nicht zu schwör, sagt man immer so schön, aber das Studium ist schon ganz schön schwer. Jetzt gibt's da irgendwie junge Leute? Es ist jenseits meiner Vorstellungskraft, muss ich ehrlich gesagt sagen, dass es jetzt irgendwie junge Leute gibt, die sagen, das finde ich irgendwie super, da komme ich. Also wie stelle ich mir das vor?
Doch, die gibt es tatsächlich. Wir wären unehrlich, wenn wir sagen würden, dass wir nicht auch gerne mehr Nachwuchs hätten. Das ist ja, denke ich, im Vereinswesen und wir sind ein eingetragener Verein in Deutschland, ein allgemeines Phänomen. Das kennen wir durchaus auch, aber wir haben eine ganze Reihe von jungen Leuten bei uns. Die jüngsten, die im Verein sind 12 Jahre alt etwa oder 11 auch teilweise und die haben ein eigenes Rufzeichen. Also das heißt, die haben diese Prüfung schon gemacht und die haben nicht unbedingt nur die Einsteigerklasse, die neue, sondern auch die alte Einsteigerklasse, die deutlich komplizierter ist. Also es gibt das Interesse an den Jugendlichen und das hängt einfach damit zusammen, wie man den Zugang zu dem Thema macht. Und der Punkt ist, sie können natürlich weltweit kommunizieren, aber das hat auch was Spielerisches, wenn sie das richtig machen. Also dieses Basteln. Wir fangen ganz schlicht an bei Abenden, wo wir mit jungen Menschen zusammentreffen, dass wir mit denen kleine Geräte, die dann am Ende blinken und leuchten, löten. Also wir führen die an die Techniken heran auf eine spielerische Weise. Und das klappt beim einen gut und beim anderen nicht ganz so gut, aber es gibt immer wieder viele junge Menschen bei uns, die dann sukzessive in das Thema reinkommen und irgendwann auch wirklich dann die große Lizenz machen und die immer noch den Spaß auch dabei haben. Und wir haben ein eigenes Referat auch dafür, für die Jugend, die sich darum kümmert, die Veranstaltungen organisiert, beim Maustag beispielsweise mitmacht, die Türen öffnet in unserem Zentrum in Baunatal und da eben Kinderprogramm auch macht.
Und was wir da jetzt auch sagen können, das ist, wir sind da auch wirklich jetzt im MINT-Bereich, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, da haben wir mit dem VDE, haben wir jetzt eine neue Auszeichnung ins Leben gerufen und da durften wir vor 2 Wochen den MINT-Stern in Hessen an 2 Schulen in Taunusstein und Marburg verleihen und da kamen die Lehrer wirklich auf uns zu. Das sind meistens solche AGs, wo es um Elektronik geht oder Schülerforschungszentren oder Werkstätten, wo die Kinder dann schon sagen, ich will mehr als den normalen Unterricht machen und will mich technisch weiterbilden. Und da kamen die Lehrer auf uns zu und sagten, Mensch, das ist ja toll, wenn wir vorher gewusst hätten, was die Funkamateure da so machen und mit der Unterstützung, die wollen auf jeden Fall mit uns weiterarbeiten. Und da sieht man, der Bedarf ist da, gerade jetzt auch, wo es um Ganztagsbetreuung in den Schulen geht. Und wir haben ganz, ganz, ganz viele Mitglieder, die wirklich sich auch am Nachmittag in den Schulen, in Amateurfunk-AGs, in Telegrafiekursen einsetzen, um gerade diesen Funken überspringen zu lassen. Dass man die Technik einfach wieder nicht nur nutzt an der PlayStation oder Nintendo, sondern dass man sie begreift und dann auch dadurch halt die Welt der Technik sich öffnet.
Tatsächlich war mein erster Kontakt zum Amateurfunk an meinem Gymnasium im heutigen Bad Arolsen, wo es eine Amateurfunk-AG von einem Lehrer gab und ein Freund von mir dort mitgemacht hat. Damals haben sie mich noch nicht gekriegt, das haben sie dann später im Berufsleben geschafft sozusagen.
Also für mich stellt sich immer noch so die Frage irgendwie, was, wenn ich jetzt mir heute die Möglichkeiten angucke, ich sag mal jetzt nur mal so die Standardmöglichkeiten zu kommunizieren, kann ich WhatsApp machen, ich kann Zoom-Konferenzen machen, weltweit, überall da, wo es Internet gibt und so weiter und so weiter. Also was ist das, dieses berühmte USP, also das Alleinstellungsmerkmal jetzt von dieser Funkerei?
Ja, sie wollen weltweit kommunizieren mit Leuten, die gleichen Interessen haben. Da ist mir keine Handynummer bekannt und keine Telefonnummer bekannt, wo ich wirklich, wir rufen ja in die Welt hinaus. Das heißt, wir bauen unsere Geräte selbst, wir bauen unsere Antennenlagen, richten die aus, wir berechnen das Funkwetter, wir stellen uns nachts, stellen wir uns den Wecker, damit wir ans andere Ende der Welt funken können, ja. Und dann, sie finden in keinem anderen Hobby die Möglichkeit, dass sie dann CQ, das heißt ja, ich suche dich, CQ, ne? CQ rufen und dann haben sie Interessenten weltweit auf einmal in ihren Kopfhörern, die gleichen Interessen haben, können über Technik sprechen, können aber über das Wetter sprechen. Unheimliche Völkerverständigung, also die Kombination aus Völkerverständigung und Technik und auch im Sportbereich sind wir aktiv. Also die gibt es meines Wissens in keinem anderen Hobby, das da so gelebt und geliebt wird.
Und das Schöne, was noch oben drauf kommt, ist, sie können diese weltweite Kommunikation auch dann machen, wenn das Internet und alle anderen Dinge ausgefallen sind, weil sie praktisch nur ein Notstromaggregat für sich selber brauchen. Und dann können sie funken, auch wenn die anderen alle am Rad drehen, weil das Internet ein Problem hat. Das findet jetzt nicht täglich statt, aber das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal, was der Funk hat.
Okay, dann müssen wir jetzt für ganz Ahnungslose, so wie mich, Physik war für mich die Hölle, irgendwie mal nochmal erklären, okay, wie geht das jetzt irgendwie mit dieser Funkerei, ne? Also so wie jetzt technisch gesehen. Also das müssten wir dann zumindest, sage ich mal, nochmal so umreißen, wie man das, sag mal, Öffentlichkeitsarbeit heißt ja dann immer irgendwie, brech das so weit runter, dass es auch dein Opa versteht, also mehr oder weniger, ne? Also dass wir das nochmal irgendwie so klar haben.
Genau, da geht es um Sender und Empfänger. Ich sende etwas aus, andere empfangen es und das liegt dann wirklich auch vom solaren Flux, nennt man das ja, von der Sonnenflecken-Relativzahl ab und was die Ionosphäre so mit den Wellen macht, ob man auf UKW oder Kurzwelle funkt, ist davon abhängig und da kommt man dann manchmal selbst mit dem Mond als Reflektor, also die Funkwellen müssen ja irgendwie reflektiert werden, gibt es Funkamateure, die Kometen stürmen oder den Mond anfunken, damit sie auf die andere Seite der Erde kommen. Die Funkwellen werden bei uns ja beispielsweise auch über einen eigenen Satelliten, der nennt sich Ku-100, das ist ein geostationärer Satellit, da funken wir den geostationären Satellit an und haben seither die Möglichkeit, über die Hälfte der Welt mit den Funkfrequenzen zu erreichen. Also Amateurfunk ist wirklich Technik hautnah. Sie müssen genau berechnen, wo möchte ich hin? Und dann stellen sie ihre Antennenanlagen ein, ihren Transceiver stellen sie da drauf ein, also ihr Funkgerät und dann funken sie in die Richtung. Oder wie gesagt, sie schalten das Gerät ein und schauen, wer da gerade ist. Weil es ist ja anders als beim Telefon. Sie rufen ja keinen an und sagen, ich möchte jetzt zum Beispiel mit dem Herrn Scharke reden, ja, vom Freien Radio Kassel, sondern es ist ja so, ich stelle mein Funkgerät an, rufe raus, hallo, wer ist da? Und es sind dann viele, viele da, die auch mit zuhören. Und dann antwortet mir einer und der sitzt vielleicht gerade in Afrika oder auf den Seychellen und erzählt mir da, was er da gerade für Geräte hat und für Antennen. Also es ist schon ein technisches Hobby, aber da kann man auch mal Smalltalken.
Und Sie können durchaus in ausgewählten Situationen auch ein bisschen beeinflussen, mit wem Sie da reden. Wir hatten nämlich gerade am Wochenende eine vereinbarte Verbindung sozusagen. Da haben wir nämlich mit einem Mitarbeiter der Neumayer Station 3, einer Antarktis-Station einer deutschen, in Kontakt vereinbart. Also das haben wir vorher über die eher üblichen Kommunikationswege gemacht, nämlich per Mail. Und er hat gesagt, ja, abends um 20.30 Uhr hat da jemand Zeit und dann könnt ihr auf Sendung gehen und dann sind wir auch auf Sendung und wir haben die also auch tatsächlich dann im ewigen Eis der Antarktis sprechen können für ein paar Minuten.
Aber, wenn ich es jetzt richtig verstehe, wenn die Sonnen, keine Ahnung, Konstellation es nicht zulässt, dann kann es auch sein, dass die Verbindung nicht zustande kommt, richtig?
Ganz genau, dann hören sie ein Rauschen und dann kommt da nichts. Und das ist das Spannende. Sie hatten ja vorhin gefragt, so nach dem Motto, in Zeiten von Handy und Internet, wo ist denn da die Daseinsberechtigung eigentlich für den Amateurfunk oder warum macht man das überhaupt? Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, es ist wie mit allen Leidenschaften. Auch das Wort Amateur ist ja Liebhaberei im Französischen. Und Sie gehen ja, wenn Sie Angler sind, auch nicht zur Nordsee und kaufen sich da Ihren Fisch, sondern Sie wollen ihn selbst angeln. Und bei den Funkamateuren ist es so, Sie wollen diese Kommunikation oder diese Verbindung, diesen Kontakt, wollen Sie selbst mit Ihren eigenen gebauten Antennen, mit Ihren eigenen Funkgeräten, die Sie auch betreiben dürfen, ja, wenn Sie diese Lizenz haben, diese Genehmigung, wollen sie diesen Kontakt selbst herstellen, also angeln. Und das ist die Freude und die Aufregung. Und deswegen stellen die sich auch dann den Wecker nachts um vier, die Funkamateure.
Ja, okay. Und jetzt angenommen, ich lande jetzt irgendwo im tiefsten Afrika, sage ich mal. Wie rede ich denn mit denen? Also gibt es eine Sprache, eine allgemein gültige Sprache, mit denen die Funker da unterwegs sind? Oder wie läuft das?
Es ist im Prinzip zweigeteilt. Sie können eine sozusagen rudimentäre Kommunikation machen, die fußt dann tatsächlich auf einer Art Zeichensystem. Also sie machen bestimmte Formeln zur Begrüßung, sie machen bestimmte Formeln zur Verabschiedung und damit ist dann jedem auch klar, der im System mit drin ist, also der irgendwo anders die Lizenz ebenfalls gemacht hat, der versteht sie dann und weiß, das ist jemand, der kommt aus Deutschland beispielsweise. Sie können aber auch darüber hinausgehen. Also wir haben einfach auch Leute, die richtig lange sich im Prinzip unterhalten und das geht und da ist meistens die Sprache dann Englisch. Und es gibt den dritten Weg, der ist noch ein bisschen ungewöhnlicher. Sie können auch morsen. Und da gibt es verdammt schnelle Typen und die können darüber richtig kommunizieren miteinander. Und das ist ja eine international vereinheitlichte Sprache. Wenn auch eine etwas altmodisch wirkende, aber sie funktioniert immer noch sehr gut.
Und wie jetzt nochmal, also wie stelle ich fest, dass ich jetzt aus Deutschland funke, das hat irgendwie was mit dieser Abkürzung zu tun, richtig?
Genau, das ist Suffix und Präfix und bei mir ist es Delta Oscar. Da wissen die am anderen Ende, egal wo ich funke, wissen die ganz genau, guck mal, die hat die Delta Oscar 7 Papa Romeo, die hat die deutsche D für Deutschland, die kleine Lizenz durch das Oscar. Und ich könnte jetzt zum Beispiel da auf einigen Frequenzen dürfte ich gar nicht drauf und das wird dann auch teilweise dann auch kontrolliert von den Funkamateuren, weil ich da gar keine Berechtigung habe. Andere Länder haben dann auch andere Rufzeichen oder andere Präfixe, zum Beispiel Österreich hat OE, Deutschland hat D und da sieht man dann gleich, wo derjenige herkommt. Und sie können aber auch rufen. Wenn ich rufe CQ DL zum Beispiel, ne? DO7PS Calling, dann wissen die ganz genau, dass ich nach Deutschland reinrufe. Wenn ich CQDX rufe, das ist dann das DX für DX-Pedition, dann sind das Weitverbindungen. Ne? Dann bin ich also wirklich drauf aus, Weitverbindungen zu machen. Und da gibt es dann auch den Sport, dass man sagt, man will Diplome haben, zum Beispiel das DL1000, ich will 1000 Verbindungen in Deutschland oder europaweit oder weltweit gibt es Diplome, Auszeichnungen, Pokale, Nadeln, also da gibt es, deswegen sage ich ja, Amateurfunk ist Kommunikation, Technik und Sport und der Wettkampfgedanke ist bei vielen Funkamateuren, ist ja auch gegeben. Manche gehen auch einfach, die fahren nicht auf die Malediven, um dort zu baden oder am Strand zu liegen, sondern die fahren mit ihrem Equipment dahin, mit ihrem Funkequipment, bauen da die Antenne auf, das Funkgerät und dann werden die, das nennt man ein Land aktivieren und werden dann zum Beispiel von den Malediven oder Seychellen aus, gehen die auf Empfang und freuen sich, dass sie dann mit dem Landeskenner dann anderen Funkamateuren eine Freude machen.
Und die aktivieren teilweise noch ganz andere Orte, wo man dann wirklich auch wunderbar, und das ist das, was wir an diesem Beruf so lieben, die produzieren schräge und interessante und spannende Geschichten reihenweise. Ja. Also da wird uns nie langweilig zu berichten, was Funkamateure sich so alles einfallen lassen.
Teilweise auch gefährliche Sachen. Ja. Ne? Von Korallenriffen wird eine Plattform aufgebaut, ein Stromaggregat mitgenommen, sehr viel Geld investiert, um da dieses Korallenriff irgendwie mit einer Plattform zu versorgen und da 24 Stunden am Stück wirklich die ganze Welt mit diesen mit diesem Rufzeichen, dass es nur für diese Koralleninsel gibt, dann zu versorgen. Und das ist echt das Spannende. Also es ist sehr facettenreich, der Amateurfunk.
Darf ich noch ein Beispiel nennen? Das ist eins meiner Lieblingsbeispiele. Unser Mitglied Emil Bergmann zum Beispiel ist eher der Expeditionsmensch. Und der hat eine Woche lang von einem Felsen im Atlantik, wo er der einzige Bewohner außer irgendwelchen Vögeln war, eine Woche lang gesendet. Und weltweit waren tausende Leute heiß darauf, ihn genau dort zu erwischen, weil natürlich nicht ständig jemand auf diesem Vogelfelsen unterwegs ist. Der hat sich dann im Zelt an der Wand festgemacht und hat dort die ganze stundenlang am Tag gefunkt. Und die Antwort ist, warum? Weil es kann und weil es Spaß macht.
Okay. Also wir haben jetzt schon mal so die ersten Einblicke in diese Welt, in diesen eigenen Kosmos der Funk-Amateure bekommen. Wir gönnen Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, damit Sie das jetzt ein bisschen sacken lassen können, eine kleine musikalische Pause, wenn die Götter der Technik mit uns sind, und hören uns gleich wieder im Stadtlabor. Willkommen zurück im Stadtlabor des Freien Radios Kassel. In unserer Sendung vom 5.12.2024 haben wir Gäste vom Deutschen Amateur Radioclub aus Baunatal und die sogenannten Funkamateure, Stefanie Heine und Heiko Schimmelfeng, sind bei uns zu Gast. Und wir haben ja schon über viele interessante und für mich jetzt erstmal vergleichsweise merkwürdige Dinge gesprochen. Aber irgendwie hat das alles so seine Bewandtnis. Ne? Und was mir nochmal so als Frage in den Sinn gekommen ist, so, ja, gerade haben wir gehört, ne, bis in die Antarktis gefunkt, ne? Also zu den Leuten, die da irgendwie forschen und so weiter. Was, gibt es noch andere spektakuläre Beispiele aus Ihrer Praxis?
Also das Spektakulärste, was ich in den letzten 20 Jahren eigentlich selbst miterleben durfte, das war, als die Schule in Dessau, da gibt es eine Amateurfunk-AG für Schüler von dem Jens Hohme in Dessau, die hat einen Kontakt zur Internationalen Raumstation, zur ISS hat die hergestellt. Und da waren die Kinder an den Mischpulten. Die Kinder haben die Antennen mit aufgebaut. Die Kinder haben die Funkgeräte eingestellt. Die Aula war mit 400 bis 600 Menschen wirklich rappelvoll, Fernsehen da, Radio da. Und dann kam die ISS dann in den Funkbereich. Man hat wirklich auf dem Monitor gesehen, da können sie nicht einfach anrufen. Und wir haben dort wirklich mit Alexander Gerd, erst haben wir gefunkt. Wir hatten genau 8 Minuten Überflugzeit. Man hat das genau gesehen. Man hörte dann sein Rufzeichen, hat dann gerufen. Durch dieses Rauschen kam dann seine Stimme. Die Schüler standen alle hintereinander. Die Fragen waren vorbereitet. Das muss ja dann auch schnell gehen, wenn man wirklich nur 8 bis 10 Minuten Überflugszeit hat für diesen Kontakt. Und dann auf einmal hörten wir Alexander Gerst und die Schüler und der die hatten wirklich alle Tränen in den Augen, weil sie selbst diese Kommunikation zu einem Ort hergestellt haben, der eigentlich nicht anruft. Ist. Da können Sie nicht einfach mal oben anrufen und sagen, sondern da haben Sie auch wirklich hörbar, hat man die Technik gespürt, dieses Rauschen, Knistern und Knacken. Und Alexander Gerst ist es wirklich gelungen, in dieser Zeit auch den Klimaschutz ins Klassenzimmer zu transportieren. Er hat da nämlich genau auch gesagt, dass er wurde gefragt, was da draußen, was das die faszinierendste Erkenntnis war. Und er hat gesagt, die Erde, die sieht so zerbrechlich aus von hier oben. Und da sollte man sich doch wirklich auch mal um Klimaschutz wirklich Gedanken machen und aufpassen, dass man diese wunderbare Erde, auf der wir alle leben dürfen, nicht zerstört. Und das war für mich so ein Moment, da hatten wir wirklich alle Tränen in den Augen. Und wir haben es wirklich dann auch in die Schüler und Schülerinnen und in die Eltern und Lehrkörper haben wir dann noch den Klimaschutz mit dem Amateurfunk und der Technik irgendwie, haben wir es ins Klassenzimmer gebracht. Das war mein absolutes Highlight.
Ich hatte ein ähnliches Ereignis, das allerdings nicht so lange vorbereitet werden konnte. Das heißt, da konnten die Schüler nicht die Fragen vorbereiten. Da saßen Erwachsene und Kinder im Saal und wurden darauf hingewiesen, dass sie jetzt Fragen stellen könnten. Und dann gab es so 12 Sekunden Schweigen im Raum und man sah, dass die Erwachsenen am liebsten alle rausrennen würden, weil sie nämlich keine Ahnung hatten, was sie fragen könnten. Und dann hat das 30 Sekunden gedauert und dann haben die Kinder angefangen zu reden. Und die haben Fragen gehabt. Und die haben nicht nur wissenschaftliche Fragen gehabt, sondern die haben dann eben auch gefragt, ja, was es auf der ISS zu essen gibt und ähnliche Dinge. Mhm. Wo dann die Erwachsenen erst mit den Augen gerollt haben nach dem Motto, was Besseres fällt euch nicht ein. Und ich habe nur so gesagt, denen ist immerhin was eingefallen. Und das waren dann richtige Gespräche. Und die haben dann natürlich irgendwann auch über Technik und Ähnliches geredet. Und das finde ich sehr, sehr faszinierend zu sehen.
Ja, jetzt nochmal ganz, ganz kurz zurück. Überflugzeit, also in meiner rudimentären Vorstellung der Dinge ist es so, dass jetzt diese ISS keine stationäre Umlaufbahn hat, wie man das so nennt, ne, sondern die cruist sozusagen immer um die Erde rum, mhm, und dann gibt es ein bestimmtes Zeitfenster, mhm, wo sie über uns, mhm, ist, plus minus. Ne?
Ganz genau.
Und da kann ich dann mehr oder weniger einen direkten, genau, Funkkontakt herstellen, weil wenn sie auf der anderen Seite ist, dann ist die Erde irgendwie dazwischen. Stelle ich mir das richtig vor?
Genau, das ist dann die Sichtweite. Also sie kam eigentlich ins Funk- und ins Sichtfeld und ab dem Moment, wo sie über den Horizont gekommen ist, dann in der Zeit konnte man die dann auch anfunken, wo dann die Funkwellen dann direkt dann von der ISS dann empfangen werden konnten. Und natürlich geht das Ganze dann auch zurück. Ne? Das ist dann das Spannende. Und das muss man auch erstmal begreifen mit den Frequenzen und wie das so funktioniert, mit den Spektren. Das ist schon dann auch wieder die hohe Technik und die Kunst.
Okay, also dann so, ja, es gibt schon, das schon finde ich ziemlich spektakulär, ne? Also was sie da berichten können. Ne? Und das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass man da auch irgendwie als Schüler und auch als Erwachsener einfach irgendwie super beeindruckt ist, ne, wie das halt alles irgendwie geht. Das haben sich ja alles Menschen irgendwie überlegt, ne, und irgendwie erfunden, dass diese Möglichkeiten bestehen. Wir schlagen jetzt nochmal den Bogen, sag mal, zu den profanen Dingen auf der Erde, die hier so stattfinden. Es wird nächstes Jahr, wird der DARC 75 Jahre alt, ne? Und sie sitzen in Baunatal. Vermutlich wird es ja das ein oder andere Event geben. Oder den Event. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie es richtig ist. Was hat es damit auf sich? Also wie werden sie das begehen? Ne? Also, und wird das dann, ich meine, ich habe ja jetzt gehört, es ist ja sozusagen deutschlandweit beziehungsweise auch weltweit, ist man vernetzt? Ne? Was wird es für Aktionen geben, die hier in unserer Region eine Rolle spielen?
Also zunächst erstmal vielleicht zur Einleitung. Die Menschen in Deutschland haben länger gefunkt als 75 Jahre, aber nach dem Zweiten Weltkrieg ist das Thema erstmal sozusagen ad acta gelegt worden für kurzem, weil die Amerikaner und die Engländer, die hier in den Besatzungszonen das Sagen hatten, die hatten ein sehr eingeschränktes Interesse verständlicherweise daran, dass jeder sich über Funk miteinander austauschen kann. Also haben die das erstmal eine Weile unterbunden. Das heißt, man musste die erstmal davon überzeugen, dass man nicht mehr zu den Bösen zählt, sondern dass man das eben als Hobby betreiben möchte und nicht um Politik zu machen. Das ist vielleicht als Ergänzung ganz wichtig. Amateurfunk ist unpolitisch per se. Das ist per Definition so, dass er keine politische Aufgabe hat und auch keine übernehmen darf. Und so sind auch die Gespräche dann entsprechend. Also irgendwann ist aber das so gewesen, dass es dann diese Erlaubnis gab und dann wurde eben ein entsprechender Verein gegründet 1950. Und wir nach 75 Jahren möchten zum einen natürlich zeigen, es gibt uns, und zum anderen, es wird uns auch weiterhin gehen. Wir machen zum einen ein ganz normales, ein großes Fest, das wird im September stattfinden in Baunatal. Da werden wir unsere Leute treffen, wir werden es aber natürlich öffentlich machen, weil wir eben auch zeigen wollen, wir gehören zu Baunatal dazu und zur Region und zu den Menschen insgesamt, in Anführungszeichen. Da werden wir die verschiedenen Techniken vorstellen, wir werden aber auch einfach abends schön feiern, weil wir das verdient haben, in Anführungszeichen wieder. Und wir versuchen das sozusagen ganz breit aufzustellen und darüber hinaus werden wir sicherlich auch in unserem Amateurfunkzentrum das ein oder andere Mal in dem Jahr die Tür öffnen, dass man einfach sehen kann, wir sind da. Menschen wundern sich ab und zu über den großen Turm, von dem wir aus da senden. Und das ist aber immer eine offene Tür bei uns und das werden wir dann in dem Jahr natürlich besonders machen.
Und die Feier auf den Frequenzen, die es dann gibt, mit Sonderrufzeichen und mit Extra-Calls und Funkbetrieb. Wir hatten schon die Idee, dass wir von der Stadthalle in Baunatal, wo wir am 30. August dann diese Türen öffnen und uns zeigen, dass wir da jede Stunde einen Funkkontakt in die entlegensten Winkel der Erde machen und wirklich auch zeigen, wozu wir in der Lage sind. Ne? Und das ist dann auch nochmal eine ganz spannende Geschichte.
Dazu noch eine ganz kurze Frage. Also zeichnet man sowas auf oder ist das immer dann nur in dem Moment?
Das ist genau dann in dem Moment. Das hören dann aber alle diejenigen, die gerade am Funkgerät sitzen. Das ist dann ähnlich dem Radio. Ne? Viele Funkamateure haben das Funkgerät die ganze Zeit mitlaufen. Es gibt auch Ortsfrequenzen. Der Ortsverband Kassel hat zum Beispiel auch eine Ortsfrequenz, auf der sie sich treffen. So nennen die das. Und dann läuft das Funkgerät immer mit. Und wenn mal einer ruft, hey, CQ, CQ, wer ist da? Ne? Dann kann man darauf antworten. Und da schalten sich manchmal auch mehrere ein. Aber die Höflichkeit, der Hem-Spirit nennen wir das, ja, von Hem-Radio, Hem-Spirit, diese Höflichkeit ist eigentlich, dass immer eine 1-zu-1-Verbindung stattfindet. Also wenn zwei sprechen, mischt sich kein Dritter ein oder fragt dann halt, ob er dazwischen darf.
Gleichwohl ist es natürlich auch keine Kommunikation, bei der man Intimitäten austauschen sollte, nicht? Das ist eben immer möglich, dass jemand anderes mithört und ziemlich wahrscheinlich, dass es auch tut. Insofern ist es schon eine bestimmte Art der Unterhaltung. Die kann persönlich sein, aber sie wird niemals intim sein in dem Sinne. Das wäre nicht empfehlenswert.
Okay, ich habe mir gerade aufgeschrieben, jetzt bin ich schon ein bisschen älter geworden, ne? Und jetzt hat mir endlich mal jemand erklärt, was DARC eigentlich heißt, weil mir ist gerade eingefallen, dass wir auf dem Weg zu meiner Oma an der Autobahn immer daran vorbeigefahren sind und ich habe dieses riesen Dings da gesehen und habe mich immer gefragt, was ist das? Ne? Also vielleicht können Sie einfach noch mal ganz kurz sagen, wo Sie eigentlich genau im Baunatal sind, also dass wir das jetzt einfach auch mal räumlich verorten, weil gut, ich habe jetzt schon verraten, dass man von der Autobahn, also von der A44 sehen kann.
Nicht ne? mehr.
Nicht mehr, jetzt ist ja leider der Hang gebaut worden. Ne?
Der Lärmschutzwall.
Ja, der Lärmschutzwall. Und früher hatte man die wunderbare Aussicht direkt auf unseren Turm, auf unseren Funkturm. Viele haben gesagt, ist das ein Modellflugplatz? Das sieht ja aus wie so ein Funktower, also ganz bekannt. Aber wirklich das Amateurfunkzentrum in der Lindenallee, 4 und 6 in Baunatal, ja, ist wirklich auch wie so ein Mekka der Funkamateure. Die kommen wirklich, stellen sich davor, wir sehen das jeden Tag, machen Selfies, Funkamateure aus aller Welt, wir bekommen Besuch. China, die Chinesen waren jetzt mal da mit einer Abordnung oder der namibianische Amateurfunkpräsident, der Werner Müller war da, hat uns besucht und also Baunatal ist da wirklich echt weltoffen, wenn man das, da gibt es keine Grenzen beim Amateurfunk und das Amateurfunkzentrum Baunatal mit seinem Turm, das sieht wirklich richtig gut aus. Das sollte man mal sehen, da sind übrigens auch Besuche möglich, mache ich gleich mal ein bisschen Hörerservice hier. Sie können sich bei uns unter drc.de kann man dann auch uns eine E-Mail schreiben und wenn irgendwelche Vereine oder Gruppen das Amateurfunkzentrum mal besichtigen möchten, mit Funkbetrieb und auch kleinen Lötübungen für gerade für jüngere Vereinsmitglieder. Wir haben da echt immer die Türen offen.
Ja. Jetzt noch, Baunatal weltoffen. Warum Baunatal? Also wie können Sie da vielleicht kurz was zu sagen, wie das dazu kam? Ich meine, gut, wir können sagen, wir liegen mitten in Europa mittlerweile, aber also warum ausgerechnet dort?
Es gab in der Anfangszeit des nach der Wiedergründung nach dem Zweiten Weltkrieg gab es verschiedene Standorte, an denen die Funktionen des Vereins ausgeübt worden sind. Wir haben ja zum Beispiel noch eine Sache, die bisher gar nicht erwähnt wurde, ist die Funkkontakte bestätigen sich die Teilnehmer sehr gerne und das wird über postkartenähnliche Karten gemacht und die werden versandt und das regeln die Landesverbände untereinander. Also jedes Land auf dieser Welt hat einen eigenen QSL-Karten versandt und den haben wir in Baunatal auch. Also wir haben da so eine richtige kleine Postmaschinerie, mit der wir Millionen von Karten jedes Jahr in die anderen Länder versenden. Und diese Funktionen waren ursprünglich übers Land verteilt und irgendwann ist dann klar gewesen, effizient ist was anderes. Und dann hat man auf die Karte geguckt, was ist denn eigentlich, wo ist die Mitte des Landes, also wo kann jeder einigermaßen gut hin. Und die Baunataler waren dann sozusagen, als es um das Thema Grundstück ging, die ersten, die Ja gesagt haben und uns ein gutes Angebot einfach für ein Grundstück gemacht haben. Und so sind wir nach Baunatal gekommen.
Und jetzt vielleicht einfach nochmal, also wir sitzen jetzt hier zu zweit. Sie sind quasi die Fraktion derer, die für das Thema Öffentlichkeitsarbeit zuständig sind. Wie stell ich mir das vor? Also wie groß ist das Gebäude? Wie viele Menschen sind da und sind da zugange?
Ja, wir sind da in Baunatal fast 30 Mitarbeiter, viele Teilzeitbeschäftigte, weil dann eine große Abteilung ja nur diese Funkbestätigungskarten ins System eingibt. Das sind über 4 Millionen Karten, die wir im Jahr verschicken. Ich glaube, wir sind nach dem VW-Werk sind wir der zweitgrößte Postkunde. Also die Post rollt rein und raus. Und das sind 30 Beschäftigte, die gibt es ganz normal in der Buchhaltung. Es ist ja ein Verein, ne? Wir haben ja 24 Distrikte, etwas analog zu den Bundesländern haben wir Distrikte, aber 24 Stück und fast 1000 Ortsverbände, die vom Baunatal auch dann als Untergliederung geführt werden. Da muss es eine Buchhaltung geben für die Kassierer, die Öffentlichkeitsarbeit. Wir haben eine Redaktion mit 6 Mitarbeitern für die monatliche Clubzeitschrift, die es 4-farbig jeden Monat gibt, für den Mitgliedsbeitrag. Und da gibt es die verschiedensten Abteilungen. Aber 30 Mitarbeiter sind da oben beschäftigt, in 2 Gebäuden.
Und wie finanziert jetzt so ein Verein 30 Mitarbeiter? Das ist ja ein kleines mittelständisches Unternehmen, sage ich mal so, einfach von der Größe. Wie sind diese Aspekte denn geregelt?
Also im Kern finanzieren wir uns über die Mitgliedsbeiträge der 30.000 Mitglieder. Und wir haben auch einen kleinen Verlag, also es gibt auch kleinere Produkte bei uns zu kaufen. Aber im Kern ist es tatsächlich so, dass das, was wir hauptamtlich machen, von den anderen ehrenamtlich getragen wird.
So, und wenn jetzt jemand sagt, das hat mich irgendwie, das interessiert mich, ne, sag ich, würde mal gerne so eine Clubzeitschrift in die Hand kriegen. Was steht denn da so drin? Wie stellen wir uns das vor?
Also wenn das Interesse da ist, dann rufen wir natürlich ganz laut Juhu, weil wir uns freuen über neue Mitglieder. Wir brauchen auch Mitglieder, ganz dringend, auch um die Frequenzen zu verteidigen dann, wo natürlich viele ein Auge drauf geworfen haben. Aber in der Verbandszeitschrift steht eigentlich das drin, was in allen Verbandszeitschriften drin steht. Da steht Aktuelles drin, da ist Personal ja drin, wer ist verstorben, wer ist neu dazugekommen, aus den Ortsverbänden Berichte. Aber jetzt kommt das große Aber, ganz viel Technik. Also wirklich von, wie baue ich mir mein Funkgerät am besten, wie gehe ich mit dem Problem XY bei meiner Antenne um, Bauanleitung, also die, und die heißt CQDL, das Amateurfunkmagazin, also ich rufe Deutschland, CQDL, das Amateurfunkmagazin, und in dieser Zeitschrift gibt es wirklich dann auch Technik wirklich zum Nachmachen und zum Bessermachen. Und diese Zeitschrift kann auch als Gastmitglied, wir haben eine Gastmitgliedschaft 6 Monate, wo man die mal testen kann. Also wenn Technikaffine da sind, Leute, die früher in Verbindung mit Funk gekommen sind oder mit Technik, Ingenieure, Elektriker, die Lust haben, ich möchte so ein bisschen da auch mal diese Leidenschaft in meine Freizeit überführen, die sind herzlich eingeladen und dann mal bei uns so eine Gastmitgliedschaft oder wie gesagt, bei uns im Baunatal vorbeizuschauen.
Okay, soweit erstmal bis hierher. Wir gönnen uns jetzt nochmal eine kurze musikalische Pause. Nach all diesen vielen Informationen und so die Götter der Technik mit uns sind, wird uns auch das gelingen. Willkommen im Stadtlabor, liebe Hörerinnen und Hörer. In unserer Sendung vom 5.12.2024 geht es um das Thema Amateurfunk. Stefanie Heine und Heiko Schimmelfeng vom DARC, dem Deutschen Amateur-Radio-Club, beheimatet in Baunatal, sind bei uns zu Gast und die haben schon viele interessante, mitunter auch technisch verwirrende Dinge, zumindest für mich, erzählt. Aber total wichtig, um darauf nochmal jetzt zurückzukommen. Wir haben viel davon gehört, dass man redet, man sollte jetzt nicht allzu persönliche Dinge irgendwie von sich geben, weil natürlich auch mitgehört werden kann. Es gibt auch so ein Code mit Respekt und wenn 2 Leute jetzt irgendwie reden, dass man sich irgendwie nicht einfach irgendwie dazwischen mischt. Das ist ja alles irgendwie jetzt relativ nice to have, aber wir haben ja auch gehört, dass zum Beispiel gerade die Amateurfunker im Bereich, also bei Katastrophenfällen, eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen können. Und vielleicht können Sie das jetzt nochmal irgendwie als Thema unseren Leuten halt auch erklären. Was hat das, also was können Amateurfunkerinnen und Funker, was andere dann eben nicht können in diesem Fall?
Das ist im Prinzip ein zweigleisiges Thema auf gewisse Weise. Sehr, sehr viele von unseren Mitgliedern und auch andere Menschen, die Funken haben, im Prinzip die Technik, um über große Distanzen und über kürzere Distanzen zu kommunizieren. Und sie haben durch Notstromaggregate und Ähnliches, die sie auch wirklich betreiben, dann die Möglichkeit, das auch dann zu tun, wenn der normale Strom ausgefallen ist. Und insofern ist es ja naheliegend zu denken, dass die auch eingreifen können, Kommunikationswege zur Verfügung stellen, wenn eben solche normalen Wege ausgefallen sind in Flutkatastrophen, in großen Stürmen und ähnliches. Das ist der eine Punkt. Der Punkt ist natürlich, und das machen die dann natürlich auch, aber man muss natürlich der Fairness halber auch sagen, die sind genauso wie alle anderen dann möglicherweise ja auch betroffen. Und insofern haben wir versucht, das ist das zweite Gleis, von dem ich sozusagen dann sprechen möchte, wir haben versucht, das Ganze auf eine offizielle und überregionale Ebene zu hieven. Wir haben ein eigenes Referat für Not- und Katastrophenfunk, in dem sozusagen für die Republik ein System aufgebaut wird. Es gibt also einen ersten Wagen, den man durch die Gegend fahren kann, auf dem riesige Technik drauf ist, die eben funken kann und die über Notstrom versorgt wird. Und unser Ziel ist, und da arbeiten wir dran, und das ist aber auch eine Geldfrage, muss man sagen, dass in den Distrikten oder in einigen Distrikten so ein Gerät steht, dass wir praktisch innerhalb von wenigen Stunden in der Lage sind, in einer Katastrophensituation, auf welche Art sie auch zustande gekommen ist, dorthin zu fahren und eine funktionierende Technik mit einem Team, das sich mit diesen Geräten auskennt und das eben nicht unmittelbar selbst betroffen ist, also auch die Zeit und die Möglichkeiten hat, anderen zu helfen, dort eben einzuschränken und den lokalen Akteuren bei der Kommunikationseinrichtung zu helfen.
Und wenn ich mir das jetzt irgendwie vorstelle, Katastrophenfall Ahrtal war ja, glaube ich, auch so ein Beispiel, wo wir eine große Katastrophe halt hier hatten. Was können die Leute konkret leisten? Können die sozusagen auch für mich als Bürger eine Informationsquelle darstellen, weil ich möglicherweise übers Radio was empfangen kann? Ich weiß überhaupt nicht, ob Leute noch ein Radio haben heutzutage. Also einfach, um das nochmal ein bisschen klarer zu machen. Oder sind es dann halt die offiziellen Technisches Hilfswerk, Feuerwerk, Deutsches Rotes Kreuz, was weiß ich, diese Verbände, die dann halt auch Funkfrequenzen in ihren, die Polizei in ihren Sachen hat. Also mit wem kommuniziert man konkret?
Also im Ahrtal war es so, dass Funkamateure auch vor Ort waren, haben aber dann die BOS-Leute wirklich dann auch ihre Arbeit machen lassen. Also sie waren da, wurden aber da wirklich nicht in dem Falle benötigt oder konnten dann da nicht einschreiten. Aber da geht es eigentlich auch viel mehr noch um diese Nachbarschaftshilfe. Lassen Sie mal irgendwo in der Kasseler Innenstadt eine Bombendrohung sein. Sie werden merken, dass Sie innerhalb kürzester Zeit werden Sie hier keinen Handyempfang mehr haben. Das ist wie Silvester, wenn alle auf den Handyfrequenzen nutzen. Diese Handyverbindungen sind nicht so stabil, wie wir das vielleicht alle annehmen. Dann gibt es immer noch Funkamateure. Und es ist immer gut, als in der Nachbarschaft einen Funkamateur zu haben. Der kann dann anderen Funkamateur zum Beispiel anfunken und kann fragen, gibt es denn da in dem Ortsteil, was ist denn da gerade nötig? Braucht da irgendjemand irgendwas? Es geht eigentlich da noch mehr um die Nachbarschaftshilfe, die wir leisten möchten. Und was der Heiko Schimmelfeng eben noch angesprochen hat, die Funkamateure unterhalten ein eigenes, autarkes Internet, das nennen wir Hemnet. Und darüber ist Sprach und Daten, kann man darüber über unsere Stationen verschicken mit den Amateurfunkstationen, die Funkamateure betreiben. Und da sind wir wirklich auch jetzt schon in das Blickfeld der Politik gerutscht, weil diese zivile Katastrophenhilfe, ja, durch das Konzept von Thomas de Maizière damals ins Leben gerufen, jede Kommune braucht jemanden, der für zivile Katastrophenhilfe verantwortlich ist. Und da spielen die Funkamateure, sind da in der Kommunikationsebene nicht ganz uninteressant für die Politik, weil auf der Ebene Kommunikation gibt es momentan, also BOS, Rote Kreuz kümmert sich dann um die Krankentransporte, THW meistens um Katastrophenbeseitigung, die Polizei muss die öffentliche Ordnung aufrechterhalten, aber wirklich die Kommunikation, ja, wo man wirklich auch dann steht und sagt, wir können das und das leisten mit unseren Stationen und unseren Notstromaggregaten, da stehen die Funkamateure bereit und sind gern ansprechbar, aber wir drängeln uns nicht vor.
Okay, vielen Dank nochmal für diese Klärung. Also wir bewegen uns jetzt so langsam Richtung Zielgerade unserer Sendung heute. Und wir hatten es jetzt gehört, also 75 Jahre, ne, also Feierlichkeiten, wahrscheinlich übers Jahr sozusagen verteilt. Wenn wir jetzt nochmal über Ideen für die Zukunft, Vision ist immer ein relativ großes Wort, ne, aber wir haben es ja auch gehört mit Nachwuchs, ne, wir wissen, dass in vielen Vereinen Das Thema Nachwuchs, wer hat noch Lust, irgendwie Vorstandsarbeit zu machen, etc. pp. Das sind ja wirklich große Themen, die letztendlich damit auch die gesamte Gesellschaft irgendwie bewegen, weil eben so viel Ehrenamt passiert. In Kassel beispielsweise, jetzt wo wir hier sitzen, wird es nächste Woche ein Koordinationstreffen im Bürgersaal geben, wo alle Vereine eingeladen sind, um einfach sozusagen Vernetzung herzustellen, Modelle vorzustellen, wie geht man mit den neuen Situationen um, eben wenn ich keine Leute finde, die dauerhaft möglicherweise über Jahrzehnte, wie man das aus den alten Strukturen teilweise kennt, Vorstandsarbeit zu machen, weil einfach die Lebenssituationen so unterschiedlich sind. Also das finde ich eine sehr, sehr intelligente Veranstaltung. Sie haben das ja auch schon angedeutet, dass Nachwuchs ein Thema ist. Und was schwirrt Ihnen da so im Kopf rum? Zum Thema, wie erfinden wir als DARC eben auch die Zukunft?
Es wäre ja ganz schön, wenn wir sagen könnten, diese Nachwuchssorgen, die haben wir nicht, das ist uns fremd. Also im Organisatorischen kennen wir das natürlich. Vorstand von einem Ortsverein zu werden, das ist nicht jedermanns Sache. Dafür fehlt vielen die Zeit. Also das ist uns ein Problem, was uns durchaus vertraut ist. Und neben den organisatorischen Sachen, wie wir damit umgehen, versuchen wir, das über inhaltliche Sachen zu machen. Und ich habe das Gefühl, dass die Themen, die wir betreuen, in der Zukunft eher nicht weniger, sondern eher mehr werden. Wenn ich mir zum Beispiel denke, bei der internationalen Vernetzung, die wir haben, sehen wir ja auch gerade in politisch unruhigen Zeiten die Wirrnisse, die das mit sich bringen kann, dass einzelne Länder bestimmte Bereiche abschalten können, wenn sie da irgendwie kein Interesse daran haben. Und versuchen Sie mal, Funkamateure auszuschalten. Da müssen Sie schon sich relativ viel Mühe geben. Also Sie können teilweise da noch was machen, wenn die anderen offiziellen Kanäle eben nicht mehr funktionieren. So wie wir das beim Not- und Katastrophenfunk schon im Prinzip hatten. Und das funktioniert ja auch auf gewisse Weise politischen Ebenen. Wenn sich Länder untereinander uneins sind, wie das läuft, wir können dann trotzdem noch normalerweise funken. Also ich glaube, dass die Themen da sind. Und wir verknüpfen das mit den modernen Techniken wie dem Internet. Wir bauen Remote-Stationen auf, die sie von anderen Orten aus betreiben können. Also ihre eigene Funkstation können sie von sonst wo aus übers Internet betreiben. Also da sind einfach Anknüpfungspunkte zu unserer Realität in ausreichendem Maße da, sodass wir guter Dinge sind, uns auch in 20 Jahren wieder unterhalten zu können mit ihnen.
Und wir sind auch sehr mitgliedernah. Wenn man bedenkt, dass wir 4.000 Ehrenamtliche in Deutschland haben, die sich ehrenamtlich für den DRC einsetzen. Die werden uns bei uns in Baunatal viermal im Jahr geschult. Da haben wir 4 Wochenenden, wo wir Funktionsträgerschulungen anbieten. Und da kümmern wir uns auch richtig gut mit gutem Essen, Getränken und vielen Informationen um unsere Ehrenamtlichen. Und das haben wir schon lange erkannt. Das Engagement lebt nur durchs Ehrenamt. Und deswegen sind die 4.000 Ehrenamtlichen, die wir von Baunatal aus da auch anleiten und unterstützen, sind wirklich unser ganzes Herzblut fließt da rein. Und ich blicke da sehr positiv in die Zukunft.
Ja, und vielleicht nochmal, also die Frage Bildung war ja auch ein wichtiges Thema, ne? Also vielleicht können wir da nochmal abschließend so dazu kommen, was Sie da für Ideen haben, um das Thema sozusagen halt auch ein bisschen stärker in die Breite zu tragen.
Also wir haben ja die Klasse N, die neue Einsteigerklasse im DRC. Wir haben jetzt in unserem DRC-Verlag ein neues Buch für die Klasse N mit allen Prüfungsfragen haben wir rausgegeben. Das haben wir gut aufgearbeitet mit unseren Ehrenamtlichen. Und bei mir ist immer noch dieser Funke in den Augen oder dieses Funkeln in Kinderaugen, wenn ich in die Schulen gehe, Schüler-AGs, da werden wir weiter am Ball bleiben und werden Jugendliche an Technik heranführen. Und ich finde immer noch dieser Satz, Technik begreifbar und greifbar zu machen, weil ich habe selbst 2 Kinder, die sind 10 und 12 und die sind auch jeden letzten Mittwochabend im Monat in Baunatal im Amateurfunkzentrum, das mache ich dann ehrenamtlich, in unserer Elektronik-Bastelstunde und die habe ich sehr früh schon mit dem Lötkolben in Berührung gebracht, damit ihnen nicht das Gleiche passiert wie ihrer Mutter, die nämlich von Physik auch nicht so die Ahnung hatte vor ihrem Abitur und das früh abgegeben hat und jetzt erst im höheren Alter lernen durfte, dass Technik wirklich Spaß macht.
Okay, dann gibt es noch weitere Aspekte, die Sie so, sage ich mal, auf dem Zettel haben. Manchmal ist es ja auch so, dass man durchaus auch als Verein Wünsche an die Politik hat. Ne? Gibt es in diesem Bereich noch Dinge, die Sie jetzt sozusagen über den berühmten Äther in die Welt geben können und möchten?
Also meine Botschaft ist in jedem Fall, der Amateurfunk ist modern und digital aufgestellt wie nie zuvor. Und wir haben auch im DRC gemerkt, dass das Wort Nerd, das war ja früher ein Schimpfwort. Ne? Guck mal, das ist aber Nerd. Das ist heutzutage total schick. Wir sehen bei Jugendforsch, wir arbeiten mit Jugendforsch zusammen, mit der MINT-Geschichte. Wir sehen da, wir haben unsere kleinen Nerds und Deutschland braucht genau diese Nerds von früher Kindesbeinen an, dass wir die an die Technik ranführen. Und da möchte ich einfach nur, dass das Wort Deutscher Amateurradioclub, das klar ist, wir sind eigentlich die Profis und wir sind modern und digital und der Amateurfunk hat nichts von seiner Faszination verloren.
Und wenn ich es ergänzen darf, würde ich vielleicht nochmal betonen, diese Offenheit. Wir haben ja eingeladen nach Baunatal und das ist völlig ernst gemeint. Also die Türen sind da wirklich offen. Wir möchten kommunizieren und nicht nur untereinander, sondern auch mit dem Rest der Welt.
Ja, das ist doch, also kommunizieren mit dem Rest der Welt ist doch irgendwie ein Plan. Hört sich sehr, sehr gut an. Ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort für unsere heutige Sendung vom 5.12.2024 zum Thema Amateurfunk mit Vertretern vom Deutschen Amateur-Radio-Club DARC. Stefanie Heine und Heiko Schimmelfeng waren unsere Gäste und wir verabschieden uns wieder mit einer kleinen Musik. Vielen, vielen Dank, dass Sie hier waren.
Vielen Dank, Herr Schalke.
Vielen Dank, dass wir kommen durften.